Wir loben dich, Herr. Ja, dass du uns wecken möchtest. Dass du es bist, der uns die Augen öffnet und auch zeigt, was in deinem Herzen ist. Sprich dein Wort zu uns heute Morgen. Wir sind offen für dich. Wir wollen alles von dir empfangen. Vater, wir bitten dich, gib uns mehr von deinem Geist. Amen. Ja, Vater. Amen. Ja, wir haben ein wunderbares Thema an dieser Konferenz. Dieses Zitat, es soll durch meinen Geist geschehen. Ich finde das so beeindruckend und das ganze Bild, was dazugehört zu dieser Aussage, die Gott macht, das berührt mich immer wieder, ja. Um der Zeit willen werde ich es jetzt nicht anmalen, aber ich hoffe, ihr könnt es euch vorstellen, dass es der Herr euch zeigt, ja. Der Zacharia, er sieht einen Leuchter. Das erste, was er sieht, ist ein Leuchter. Ganz aus Gold. Darf ich euch fragen, was ist dieser Leuchter? Dieser goldene Leuchter. Wenn wir das lesen, also mir kommt sofort Offenbarung 1, Vers 20. Ich zitiere. Dort steht, am Ende heißt es, ja, die sieben Sterne sind Boten der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Auch Johannes hat sieben goldene Leuchter gesehen. Und es waren die Gemeinden am Ort, die aufgebauten Gemeinden am Ort, als ein sichtbares Zeugnis, das Gott auf dieser Erde hat. Ein Ort, wo er zum Ausdruck kommt. Das Gold zeigt die Natur Gottes, ja, sein Wesen. Und das Leuchten zeigt, es ist ein Zeugnis, was scheint in der Finsternis. Das Wort zeigt klar, diese ganze Welt ist in einer Finsternis. Sie kennt Gott nicht. Ja. Sie hat sich von Gott weit entfernt und sieht ihn nicht. Aber der Herr hat die Gemeinde gesetzt, die am Ort aufgebaute Gemeinde, ein Zeugnis zu sein für die Menschen, dass sie sehen können, wie Gott ist. Ja, das hat er so bestimmt. Und zu der Zeit von Zacharia war dieses Zeugnis das Haus Gottes in Jerusalem. Das ist das Abbild von dem Aufbau der aufgebauten Gemeinde am Ort im Neuen Testament. Das ist das Ebenbild. Dort sehen wir einen Ort, ein Haus, wo sagt, da wohne ich, ja. Da wohnt meine Herrlichkeit. Da können die Menschen mich sehen. Und zur Zeit von Zacharia war dieses Haus dabei, wieder aufgebaut zu werden. Aber wir hatten darüber erst vor nicht so langer Zeit eine Konferenz, dass dieser Aufbau gestockt hat. Es gab Probleme, es gab Feinde, die dagegen waren, die das Volk entmutigt haben. Und sie haben einige Jahre nicht mehr wirklich weitergebaut. Ja. Sie sind zwar nicht zurückgegangen nach Babylon, die Juden, aber sie haben einfach nicht mehr den Mut gehabt, dieses Haus zu vollenden. Und in dieser Zeit hat Gott zu Haggai gesprochen, zu Zacharia, und das Volk wieder ermutigen, sagt, ich will das haben. Er hat den Propheten erstmal auch, selbst der Prophet musste geweckt werden und sagt, schau mal, was ich mache. Ich mache ein Werk und das mache ich nicht durch menschliche Kraft oder Tüchtigkeit. Ihr fühlt euch so schwach und ohnmächtig. Ihr denkt, eure Feinde sind alle viel zu stark. Wir haben keinen Weg. Das klappt nicht. Der Herr sagt, es passiert nicht durch Heer oder Kraft. Ich richte mein Zeugnis auf durch meinen Geist. Durch meinen Geist soll es geschehen. Und ja, der nächste Vers sagt, wer bis zu großer Berg vor Zerubabel werde zur Ebene. Ja, da gibt's kein Hindernis für den Geist. Der Geist überwindet jede Sache. Und in diesem Bild, das der Herr Zacharia zeigt, beeindruckt mich. Er zeigt ihm nicht nur diesen goldenen Leuchter, das ist das, was wir oft sehen. Er zeigt eine ganze Installation, die notwendig ist, dass dieser Leuchter seine Funktion erfüllt. Und es ist eine ganze Installation, die diesen Leuchter mit Öl versorgt. Und wir wissen aus der Schrift, aus ganz vielen Stellen, dieses Öl ist ein Bild auf den Geist Gottes. Es ist sein Geist. Das ist sogar diese Stelle zeigt es klar. Er versteht gar nicht, was ist das alles? Ölbäume, dann hier ein großes Ölgefäß über dem Leuchter und viele Röhren, die zu dem Leuchter gehen. Und er fragt, was ist das? Und er sagt, ja, und hast nicht verstanden? Sagt er, nein. Und der Herr, lobt den Herrn, hat ihm geholfen und gesagt, das ist, es geschieht durch meinen Geist. Das will ich dir damit zeigen, es wird durch meinen Geist geschehen. Und dieses Bild zeigt mir, wie sehr wir den Geist benötigen, damit der Leuchter scheinen kann. Ja, wenn ein Leuchter kein Öl hat, kann er wunderbar dastehen, da kommt kein Licht hervor. Das Einzige, was den Leuchter brennen lässt, der Brennstoff, ist der Geist. Das Öl, ja, im Bild. Dort ist Öl, für uns der Geist. Das ist der Brennstoff. Und reicht es da einmal Öl rein, dann brennt es, bis der Herr wiederkommt. Wie oft muss das Öl nachgefüllt werden? Wie war es im alten Bund, im Haus, in der Stiftshütte gab es auch so einen Leuchter. Das war jeden Tag. Jeden Tag wurde das Öl nachgefüllt. Und hier in diesem Bild sehen wir sogar eine beständige Versorgung. Ja, da ist keine Unterbrechung. Da sind die Ölbäume, die Quelle. Ja, das ist der Herr selber, sein königlicher Priesterdienst. Und dann ein Ölgefäß, der Geist, das ist sicher ein großes Gefäß, das da ist. Und dann gibt es viele Röhren. Ja, für jede der 7 Lampen gibt es je 7 Röhren. Man wundert sich ein bisschen, warum das notwendig ist. Also eigentlich reicht doch eine Röhre, oder? Pro Lampe mindestens. Also, wenn wir was konstruieren, dann gilt es immer, die einfachste Lösung, die funktioniert, ist die beste, ja. Das heißt, da wird gleich wegrationalisiert, machen wir nicht 7 Röhren, machen wir pro Lampe eine, dann ist das die bessere Konstruktion, oder? Ich sehe ein Nicken bei Hans Dieter, auch ein Konstrukteur. Aber der Herr macht das anders. Er versorgt jede Lampe nicht mit einer Röhre. Er hat es so bestimmt, 7 Röhren pro Lampe. Das sind fast 50 Gießröhren für diesen einen Leuchter. Was bedeutet das? Darf ich euch das fragen? Was soll uns das sagen? Der Herr braucht viele Gefäße, durch die er fließen kann zum Leuchter hin. Es braucht viele dieser Röhren. Und ich kann euch sagen, jeder von uns ist so eine Röhre für den Herrn. Jeder von uns ist ein Gefäß, durch das der Geist, den er schon zur Verfügung stellt, hin zum Leuchter fließen soll. Und er hat nicht einen gesetzt, der pro Leuchter den Leuchter mit Öl versorgt, ja? Diese Tendenz hat der Feind, der uns in die Religion führt. Da gibt es noch einen Pastor, der verkündigt das Wort, der teilt den Geist aus und alle empfangen. Nein, das ist nicht Gottes Weg. Gottes Weg ist viele. Und 7 ist eine Zahl der Vollkommenheit. Das heißt, sicher, wir alle sind gesetzt. Jeder, der das Wort sagt, wir alle haben den Geist empfangen, um ihn zum allgemeinen Nutzen auszuteilen, zum Aufbau des Leibes. Und was mich auch berührt in diesem Bild, ja, das zeigt auch sehr klar das Ziel und die Ausrichtung des Geistes. Wir denken, ja, was macht der Geist? Ja, gut, es ist schön, den Geist zu erfahren, das macht mich frei, das gibt mir Freude und ich, ja, genieße das, das ist doch wunderbar, ja. Belebt mich, aber der Geist hat ein Ziel. er wirkt auf den Leuchter hin. Das ist so klar. Wenn wir den Geist reich erfahren wollen, muss auch unsere Ausrichtung auf das Zeugnis des Herrn auf der Erde sein. Wenn wir dafür uns hingeben, werden wir viel vom Fließen des Geistes erfahren. Wenn uns der Leuchter, das Zeugnis des Herrn auf der Erde nicht interessiert oder nicht so wichtig ist und wir einfach nur so den Geist erfahren wollen, damit wir uns einfach im Leben ein bisschen besser und frischer fühlen, müssen wir entdecken, da fließt nicht viel. Hat der Herr kein großes Interesse, da viel von seinem Geist zu geben? Der Geist ist für den Leuchter. Der Geist ist für das Zeugnis des Herrn auf der Erde. Siehst du das? Herr Jesus, der Herr muss uns alle von unserem Schlaf wecken, dass wir das sehen. Das muss uns eine Offenbarung sein. Ich hoffe, das bleibt für uns nicht ein Wissen, was wir nur in unsere Bücher schreiben. Und dann, leider, ich lese es fast nie wieder. Ja. Aber was der Herr in mein Herz geschrieben hat, das bleibt. Und der Herr muss es in unser Herz schreiben, damit das ein Eindruck ist, der in uns bleibt und wir uns für dieses Zeugnis hingeben können. Und auch sehen, wir wollen solche Gefäße für den Geist sein, die den Leuchter mit dem Öl versorgen. Und das ist ein Bild, das sehen wir hier in Sacharja 4. Aber dieses Bild zeigt uns sogar die ganze Schrift. Wenn wir das mal entdecken, wir werden sehen, an jeder Ecke und Ende der Schrift hat der Herr das uns zu zeigen. Ja. Und wir haben ja zuletzt auch viel über den Römerbrief gesprochen oder gestern Abend auch über Römer Kapitel 8, wo ein wunderbares Wort über den Geist geredet wird. Ja, wie der Geist wirkt, wie er uns frei macht vom Gesetz der Sünde und des Todes, dass wir in einem neuen Bereich leben können. Nicht mehr einfach nur selber bemühen, ein Gebot zu halten, ein guter Mensch zu sein, ein religiös gottesfürchtiger Mensch, sondern in einem anderen Bereich zu leben. Es ist so ein herrliches Kapitel. Und es mündet auch dahin, umgewandelt zu werden in das Ebenbild des Sohnes Gottes, ja, in diese Wirklichkeit verwandelt zu werden. Wer möchte das? Bitte strecken. Wir müssen mal strecken. Wir müssen entscheiden. Ich will. Amen. Aber es gibt etwas vor Römer 8. Es ist nicht das, womit das Buch beginnt, und es gibt etwas nach Römer 8. Ist auch nicht, womit es endet. Es ist sicher ganz zentral, es steht sogar ganz in der Mitte, aber es ist was, was notwendig ist, damit wir das erfahren und in dieser Wirklichkeit auch leben. Und es gibt etwas, wofür wir das erfahren, ja, und wofür das dient. Und das zeigt auch der Römerbrief. Der Brief ist eigentlich wirklich sehr, sehr kostbar. Ich bin sicher, es ist nicht umsonst der erste der Briefe im Neuen Testament, ja, weil er ganz grundlegend zeigt, wie der Herr sein Werk tut. Auch Paulus hatte zu der Zeit noch nicht die Gelegenheit, die Geschwister in Rom persönlich zu besuchen, aber er hatte ein großes Anliegen, ihnen das Evangelium, das der Herr gezeigt hat, mitzuteilen, diese gute Nachricht. Und er hat das in diesen Brief gepackt. Er hat hier sehr nachvollziehbar und auch verständlich beschrieben, was der Weg ist, wie Gott zu seinem Ziel kommt. Ich habe natürlich nicht die Zeit, das heute Morgen im Detail zu machen. Aber ich möchte ein paar grundsätzliche Dinge doch zeigen, dass wir auch das mal selber noch mal vertiefen können. Paulus beginnt in den ersten Kapitel vom Römerbrief auch eine ganz grundsätzliche Wahrheit zu zeigen. Und die fasst sich zusammen in Römer 3, Vers 10. Da steht, wie geschrieben steht, Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Das ist eine ganz grundsätzliche Wahrheit, die wir erkennen müssen. Keiner von uns ist in sich gerecht vor Gott, auch nicht einer. Ja. Wir mögen denken, wir sind eigentlich gute Menschen, ja, vielleicht nicht ganz so schlimm wie andere, aber Gott gibt ein anderes Urteil. Sein Urteil ist kein Gerechter, nicht einer. Wir müssen erkennen, dass wir in uns selbst unfähig sind, völlig unfähig, für das, was Gott vorhat zu tun. Dass wir nicht auf uns selbst vertrauen können. Ja? Nichts von uns, auch unser scheinbar gutes Menschsein, ist brauchbar für das Werk Gottes. Auch der Jude, sagt er, der ist auch nicht tauglich. Und dann sagt er, selbst Juden und Griechen und wir sind auch nicht tauglich. Sagt er auch, das Urteil ist über jeden. In uns hat niemand die Voraussetzung, das zu erfüllen oder brauchbar zu sein für das, was Gott machen will mit uns Menschen. Und damit müssen wir, mit dieser Erkenntnis kann der Herr anfangen zu wirken. Dann geben wir auf, dann sagen wir, Herr, wie geht's dann? Und dann in den nächsten Kapitel zeigt er wunderbar, es ist durch Glauben. Wir machen gar nicht viel dazu. Wir glauben einfach an das, was der Herr getan hat und erfüllt hat. Und wir empfangen es. Dieses Wort Glauben bedeutet auch wirklich empfangen. Wer glaubt, der bekommt. Das ist auch sehr gut, das im Herzen zu haben. Wenn ich von Gott etwas möchte und in seinem Plan mitwirken will, das Erste, was ich muss glauben. Als die Menschen zu Jesus kommen, sagen, was sollen wir tun, dass wir die Werke Gottes wirken? Was soll ich machen, damit wir mitarbeiten können? Wir sind begeistert von dir, Jesus. Wir wollen dir dienen. Wir wollen alles für dich machen. Dann sagt er, das ist das Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ja, das. Und wörtlich heißt es sogar, in ihn hinein glaubt. Ja. Durch Glauben kommen wir in ihn hinein. Und ja, diese Wahrheit, das müssen wir feststellen. Unseren Glauben zu üben, ist der erste Schritt. Durch Glauben empfangen wir den Geist. Ja. Und Römer 5 sagt ja, durch Glauben haben wir den Zugang hinein in diese Gnade, in der wir stehen. Das ist Römer 5, Vers 2. Aber auch dabei bleibt es nicht, sondern in Kapitel 6 zeigt er einen weiteren Punkt. Und das wissen wir in der Errettung. Das eine ist, ich glaube an den Herrn Jesus und ich empfange den Geist. Was ist der nächste Schritt? Die Taufe. Lobt den Herrn für den Bruder, der heute Morgen diesen Schritt gemacht hat. Halleluja. Sehr froh. Ich habe nur noch von einer Taufe gewusst, war heute Morgen leider nicht dabei. Ja, Herr Jesus, lobt den Herrn, für die Schwester auch. Amen. Ja, das ist das Nächste, was auch Paulus hier zeigt in Römer 6. Die Taufe ist ein ganz entscheidender Schritt. Denn es ist nicht nur, dass wir etwas empfangen, sondern wir legen auch etwas ab. Nämlich den alten Menschen. Amen. Er ist in der Taufe mit begraben und gestorben. Denn dieser alte Mensch, der so unbrauchbar ist für den Herrn, der ist immer wieder ein Hindernis. Ja? Wenn der nicht wegkommt und aus dem Weg geschafft wird, dann kann der Geist, den wir empfangen haben, sich auch nicht richtig entwickeln. Ja, wir haben vor unserer Errettung alles in unserem Leben in dem alten Menschen gelebt. Der hat jeden Bereich eingenommen. Unser ganzes Denken ist alt. Unsere ganzen Gefühle, wie wir Dinge sehen und machen, ist alles alt. Nicht für Gott brauchbar. Und jetzt gibt er uns seinen Geist, ein neues Leben und sagt, du kriegst ein anderes Leben. Ja, und dann sage ich, schön, nehme ich noch mit dazu. Nehme ich gerne mit. Aber da ist nicht viel Platz. Das Alte muss raus. Herr Jesus, seid ihr bereit, das Alte rauszulassen? Ja, das Alte muss alles weg. Alles, was nicht Christus ist, muss weg. Das hat Paulus mal erkannt und er hat gesagt, das ist für mich alles Abfall. Ich habe Christus erkannt, das ist, er hat gesagt, sogar meine Religiosität, meine Perfektion im Gesetz. Es ist Müll. Ich schmeiß es weg. Ich will das nicht mehr. Ich will durch den Geist leben. Ich will dieses Leben in der ganzen Fülle ergreifen. Und er sagt, ich habe es noch nicht ganz ergriffen, ich will es ganz ergreifen. Er hat es geschmeckt und er wollte es ganz haben. Und das, was uns immer wieder hindert, dieses Neue zu ergreifen, ist, dass wir das Alte nicht wirklich wegtun. Dass wir das immer noch irgendwo wertschätzen. Dass das uns doch irgendwo noch kostbar ist. Ja, so manches lassen wir dann, ja, das sehen wir auch ein, das war nicht gut. Aber der Herr hat manchmal schon Mühe, es zu schaffen, dass wir bereit sind, alles zu lassen. Und das ist oft die Mühe, die es ihm so schwer macht, mit uns weiter voranzugehen, obwohl wir den Geist empfangen haben. Und ich sage sogar, obwohl wir den Schritt der Taufe vollzogen haben. In der Taufe haben wir das als eine Wahrheit angenommen, aber auch das muss täglich angewendet werden von uns. So wie wir es anwenden müssen, den Geist zu trinken, zu essen, uns zu füllen, müssen wir es auch anwenden, das Alte abzulegen. Nein zum alten Menschen zu sagen. Mein Ich zu verleugnen. Jesus sagt, du musst dein Ich verleugnen, sonst kannst du mir nicht folgen. Wenn du in deinem Selbst lebst, tut mir leid, du wirst feststellen, es geht einfach nicht. Es wird dich hindern, mir zu folgen. Und das ist auch eine Wahrheit, die wir entdecken müssen. Und das zeigt der Römerbrief auch. In Kapitel 6 sehen wir einerseits, am Anfang zeigt er, es ist eine Wahrheit, in der Taufe haben wir den alten Menschen begraben. Aber ab Vers 12 zeigt er eine andere Sache. Er sagt, lasst die Sünden deshalb jetzt nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, gehorsam zu leisten seinen Begierden. Gebt der Sünde nicht deine Glieder, sondern gebt euch selbst Gott als solche, die aus den Toten lebendig sind. Ja, und eure Glieder Gott zu Waffen der Gerechtigkeit. Hier zeigt er diese tägliche Übung, die wir machen müssen und sagen, auch bewusst, ich entscheide mich. Nein, ich gebe meinen Leib, mein Leben nicht der Sünde. Ich gebe meinen Leib Gott. Ich will ihm folgen. Und das ist ein Schritt, wo es heißt auch, Paulus sagt hier, sie frage, wem gehorchst du? Er sagt hier, in Vers 16, Römer 6, Vers 16, wisst ihr nicht, wem ihr euch selbst als Sklaven gebt zum Gehorsam, dem gehorcht ihr und seid seine Sklaven. Entweder Sklaven der Sünde zum Tode oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Frage ist, gehorche ich der Sünde, die in meinem toten, gefallenen Leib noch agiert? Gehorche ich ihr oder gehorche ich dem Geist, der jetzt auch in mir ist, der auch spricht, du, wende dich zu mir. Jetzt komm zu mir. Ich möchte mit dir was tun. Folgen wir dem neuen Leben, das wir empfangen haben, oder lassen wir das alte Leben doch ein bisschen Raum haben? Ja, okay, vielleicht heute mal das alte. Herr Jesus, das ist nicht gut. Aber manchmal sind wir so. Da sagen wir, ja, ich übe den Geist, ich an der Konferenz noch mehr, das macht auch richtig Spaß mit so vielen Geschwistern, so voller Freude, ein Lied dem Herrn zu singen, da, also mein Herz geht da immer auf. Also, es ist immer ein Genuss. Aber es gibt auch Momente im Leben, wo ich merke, da ist es nicht ganz so einfach, da ist nicht so diese dieser Wind des Geistes so sturmartig, der mich da vorantreibt, da ist es manchmal ganz sanft. Es ist ganz sanftes Wehen. Und das sind sogar Widerstände. Und er sagt, aber jetzt wende dich und gehorche mir. Und dann ist die Frage, wem gebe ich jetzt den Raum? Welcher Stimme gehorche ich? Meinem Selbst, das eigentlich keine Lust hat, ja? Gelder Micha hat es bezeugt. Sorry, dass ich es erwähne, aber ist vergessen, ja. Amen. Es gibt die, aber ich kenne es auch von, da gibt es eine Situation, da ist es wirklich so. Ich bin froh über die Ehrlichkeit, sowas auch zu äußern. Soll nicht denken, ich glaube nicht, dass es einen gibt, der den Punkt nie hat. Ja. Wir alle haben immer wieder den Punkt, wo wir merken, jetzt will ich eigentlich nicht, ja. Und jetzt ist es für mich nicht so einfach, gehorsam zu sein. Da gibt's Widerstände, da gibt's Feinde. Und dann ist es gut, wenn wir so eine Herzensentscheidung haben und sagen, nein, ich entscheide mich trotzdem für den Herrn. Weil ich weiß, das Ende ist Leben. Und wenn ich der Sünde gehorche, ist das Ende Tod. Und das müssen wir entdecken, ja. Und das ist so eine Grundlage, um in die Erfahrung des Geistes da zu kommen. Und dass das so wichtig ist, sehen wir, dass auch Paulus es im Römerbrief sowohl am Anfang als auch am Ende schreibt. Ich möchte die zwei Verse lesen. Das ist Römer 1, Vers 5. Da steht, durch ihn haben wir Gnade empfangen und den Aposteldienst, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten, um seines Namens willen, unter allen Nationen. Und in Kapitel 16 steht, Vers 26, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften bekannt gemacht worden ist, nach dem Befehl des ewigen Gottes, alle Nationen zum Gehorsam des Glaubens. Ja, das ist, weil das ist ein Schlüssel. Wie ich gesagt habe, durch Glauben empfangen wir. Und der Gehorsam ist unsere Entscheidung, das wirksam werden zu lassen, das fließen zu lassen. Ich sehe, das sind wie die beiden Enden dieser Gießröhren. Ja? Der Glaube ist das obere Ende, wo wir nach oben uns öffnen und empfangen vom Herrn. Der Gehorsam ist die Öffnung nach unten zum Leuchten, wo ich sage, ja, und jetzt lasse ich auch den Geist, ich entscheide mich dafür, ich lasse ihn durchfließen. Ich gebe ihm jetzt auch den Raum. Ich will ihn nicht nur haben, ich will ihm jetzt folgen und ihn fließen lassen. Und das ist in der Versammlung, das ist in unserem Familienleben, das ist in jeder Situation wieder neu. Können wir in allen Situationen das entwickeln, diesen Gehorsam des Glaubens. Und dann zeigt aber auch Paulus noch ein wunderbares Prinzip. Es ist nicht ein Gehorsam, ein gesetzlicher Gehorsam. Ja? Es ist ein anderer Gehorsam. Ja, denn das kann man auch verwechseln. Okay, es gibt viele Menschen, die sind auch sehr gehorsam. Sie erfüllen dem Gesetz gehorchen. Alles dem Buchstaben gehorchen. Genau das erfüllen, was der Buchstabe sagt und üben sich dem zu gehorchen. Aber wir gehorchen etwas anderem. Wir gehorchen dem Geist. Und das zeigt er auch dann eben, deshalb hat er noch Römer 7 gebracht. Ja? Römer 7, Vers 6 sagt er, jetzt aber sind wir vom Gesetz gelöst, dem gestorben, worin wir festgehalten wurden, damit wir in der Neuheit des Geistes und nicht in der Altheit des Buchstabens als Sklaven dienen. Unser Gehorsam ist nicht einem toten Buchstaben, sondern wir möchten dem Geist gehorchen. Wir haben ein Leben empfangen, dem wir folgen möchten. Und das gibt diese Frucht. Ja, wenn wir nur einem Gesetz folgen, dann bleiben wir im Tod. Dann kommen wir aus dem Kolbenglas, was wir gestern gesehen haben, nicht raus. Aber wenn wir dem Geist folgen, ja, und das durch Glauben, das heißt auch, weil wir dem Geist vertrauen, das ist eine Beziehung, ja, das ist nicht nur ein starres Gesetz, sondern das ist ein Folgen in einem Vertrauen, das bringt mir Leben. Und dann haben wir auch das Ergebnis. Es wird Leben in uns wirken. Amen. Und dann ganz kurz, da gehe ich jetzt erstmal nicht so viel drauf ein. Auch der Römerbrief zeigt, wenn wir dann den Geist so erfahren, das mündet in den Aufbau des Leibes. Ja. Nach einem Einschub, Kapitel 9 bis 11, wo es nochmal um das Volk Israel geht, wie Gott das handelt, sehen wir, die letzten Kapitel zeigen, es ist für den Leib. Es ist nicht nur für eine persönliche Erfahrung, sondern alle Gaben des Geistes sind, damit der Leib aufgebaut wird. Ja, das Bild ist so klar. Auch hier seht ihr es. Herr, lass es uns alles sehen. Amen. Herr Jesus. Aber dieser Punkt dieses Gehorsams des Glaubens, der ist mir sehr wichtig. Und es gibt ein weiteres Bild in der Schrift, wo wir das erkennen können. Und das ist auch an der Erfahrung des Volkes Israels. Ja, das möchte ich kurz die Karte anzeigen. Ihr Weg, vielleicht jetzt mal so ein bisschen versuchen hier das zu zeigen. Ist nicht ganz maßstäblich, aber im groben Pass einigermaßen. Soll eine Landkarte darstellen. Hier ist Ägypten. Hier die Wüste. Und hier das gute Land, was Gott verheißen hat. Und wir wissen, der Herr hat sein Volk aus Ägypten, der Sklaverei, ich würde sagen, der Welt herausgebracht. Das ist die Phase, wo wir noch vor unserer Errettung, wo wir in der Welt waren. Und das Bild ist so herrlich, so treffend. Wenn man das entdeckt, dann weiß man, die Bibel ist Gottes Wort, weil das kann niemand sich ausdenken. Kein Mensch kann sich so ein Bild ausdenken wie der Herr. Es beschreibt an der ganzen Geschichte des Volkes Israel, was eins zu eins beschreibt, welchen Weg er heute in der Wirklichkeit hat für uns im neuen Bund. Und das Bild soll uns eine Hilfe sein. Aus Ägypten hat der Herr sein Volk durchs Rote Meer geführt. Ja. Und wofür steht das Rote Meer? Die Taufe, das ist ganz deutlich in 1. Korinther 10. Sie wurden getauft im Meer auf Mose, der ein Bild ist auf unseren Herrn. Das schreibe ich jetzt hier einfach mal, ja, Taufe. Das ist der Schritt der Taufe. Lobt den Herrn nochmal für die diesen Schritt alle getan haben. Bringt uns raus aus dem Herrschaftsbereich Satans. Ja, wir folgen dem Herrn, das muss ganz am Anfang stehen. Aber dieses Bild zeigt noch etwas weiteres, nämlich von da ab war das Volk noch nicht direkt im guten Land. Ja? Der Herr hat es verheißen, er hat gesagt, ich bringe euch in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und deshalb sind sie auch mit rausgegangen. Aber sie mussten feststellen, da gibt's irgendwo noch so eine Erfahrung, jetzt sind wir plötzlich in der Wüste gelandet. Wo ist die Milch? Der Honig, hier gibt's nicht mal Wasser, ja, war für sie, das war die erste Erfahrung in der Wüste. Kurz nach der Taufe, ich möchte auch den Geschwistern, die den Schritt gemacht haben, sagen, es wartet nicht so lange. Manchmal ist wirklich, die nächste Erfahrung war, 3 Tage laufen sie jetzt in der Wüste und finden kein Wasser. Das ist frustrierend. Jetzt denkst du folgst dem Herrn, du bist noch voller Euphorie, sagst Halleluja, es geht ins gute Land und dann bringt der Herr dich in einen Ort, wo du nicht mehr was zu trinken hast. Und das schon 3 Tage. Und das hast du plötzlich gar nichts mehr und du sagst jetzt, ja, jetzt verdursten wir hier oder war's das jetzt schon? Warum macht Gott sowas? Ich glaube, es ist auch eine Erfahrung, die wir in unserem Christenleben alle schon gemacht haben. Dass Gott uns in solche Wüstenerfahrungen bringt. Wo wir wirklich geprüft werden. Wo wir schon dran sind und sagen, vielleicht kehre ich doch wieder zurück. War das jetzt wirklich richtig, dass ich hier mit dem Herrn gehe? Mir scheint es jetzt eigentlich schlechter zu gehen als vorher. Ja, und das war ein Test. Und wozu hat der Herr das gemacht? Er wollte in dem Volk diesen Gehorsam des Glaubens wirken. Ja, sie mussten lernen durch diese Situation. Die richtige Haltung ist nicht anzufangen zu murren, zu sagen, was ist denn hier los und das geht doch nicht. Sondern sie mussten lernen, jetzt Vertrauen zu üben in den lebendigen Gott, dem sie hier folgen. Wir haben keinen Weg mehr. Herr, welchen Weg hast du? Wo bist du? Ich brauche dich jetzt, ja? Und das war die Lösung. Der Mose hatte dieses Vertrauen in Gott gehabt. Alle haben gemurrt. Er hat zum Herrn geschrien und gesagt, Herr, was machen wir jetzt? Und Gott hat ihm eine Lösung gezeigt. Ja? Gott hat ihm, das war dort an dem bitteren Wasser, ein Holz gezeigt, wirf es hinein, das Wasser wird süß werden. Und der Glaube hat gehorsam gewirkt. Er hat genau das gemacht, was Gott gesagt hat. Dann hat er gesagt, okay, eigentlich für ihn sicherlich auch erstmal unvorstellbar, wie soll das jetzt was verändern? Er hat das Stück Holz genommen, hat es in das Wasser geworfen. Es hat Leben gegeben. Und alle waren versorgt. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Und die Geschichte aber in der Wüste zeigt, manchmal brauchen wir sehr lange, um das zu lernen. Das ist das Traurige. Das Volk hatte leider hier viele Kreise in der Wüste gedreht. Und der Herr sagt mal im Hebräerbrief, 40 Jahre habe ich sie meine Werke sehen lassen und sie haben mich nicht erkannt. Immer noch irrt ihr Herz. Sie haben, ja, selbst nach so langer Zeit haben sie wieder gemurrt. Ja? Haben sie immer noch gesagt, jetzt haben wir so lange das Manna gegessen, jetzt wollen wir wieder zurück nach Ägypten. Das ist das Traurige. Es darf nicht unser ganzes Christenleben so laufen. Da müssen wir wirklich vor den Herrn gehen und sagen, Herr, hilf mir. Ich möchte den Geist des Glaubens üben. Ich möchte nicht immer nur in dieser Wüstenerfahrung stecken. Herr, ich möchte lernen, aus dem Glauben zu ergreifen und auch diesen Gehorsam zu üben. Weil das bringt uns ins gute Land. Hier, diesen Punkt, da, also hier war es alles Unglaube und daher auch ein Ungehorsam. Und als sie in das Land ging, da hatten sie wirklich diesen Gehorsam des Glaubens. Ja, das sieht man bei der Einnahme des Landes. Sie folgen dem, was der Herr sagt, sie machen's. Sagt der Jericho, zieht siebenmal drumrum, schweigt, erst am Schluss erhebt das Kriegsgeschrei. Das ganze Volk hört und tut nach dem Wort des Herrn. Üben den Glauben, gehorchen ihm und die Mauern fallen. Sie brechen nieder. Und sie nehmen das Land ein. Und Gottes Plan wird erfüllt, ja. Aber ich möchte sagen, es ist wirklich teilweise manchmal noch einen Punkt in unserem Christenleben, wo wir befreit werden von diesem Ungehorsam. Also ich muss bezeugen, bei mir, es war ein ganz konkreter Punkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, jetzt habe ich wirklich die Bereitschaft, zu sagen, Herr, ich ich vertraue dir ganz. Ich habe den Herrn in einer Weise schon erlebt, viel einige Zeit, und wir gehen ja mit dem Herrn, wir folgen ihm, wir essen und trinken ihn, wir machen Erfahrungen mit ihm, aber irgendwo war lange Zeit in meinem Herzen noch so etwas, was ich zurückgehalten habe, wo ich dann doch nicht bis zum Ende vertraut habe und gesagt habe, Herr, also ich folge dir so und so weit, aber wenn du das nicht machst, dann bin ich sauer mit dir. Ich kann sogar genau sagen, was es war. Ich sage es jetzt einmal mal. Es war so, ich hatte einen Wunsch, in mal ein halbes Jahr oder eine gewisse Zeit ins Ausland zu gehen. Ja, das war so für mich so ein Wunsch, der ist okay, das ist mir ganz wichtig, mal was anderes erleben, ja, die Welt sehen, kennenlernen. Und ich hatte die Sorge, vielleicht will Gott es nicht. Ja. Und ich habe zwar gebetet, aber ich hatte gesagt, also Herr, aber das musst du mir schon gönnen. Ja, also andere haben das auch gemacht und warum darf ich das nicht? Nicht. Ja. Und interessant war auch in dieser, ich habe dann probiert, ich wollte eigentlich auch gerne einen Ort, wo dann auch Gemeinde ist, aber das hat alles irgendwie nicht geklappt. Dann habe ich gedacht, gut, dann gehe ich halt einen Ort, wo keine Gemeinde ist. Das ist halt irgendwo da mitten in Amerika, irgendwo in der Gegend, wo ich 3 Stunden fliegen müsste, bis ich irgendwie zu einer Gemeinde komme. Ja. Nicht sehr gut fürs praktische Gemeindeleben. Und dann war das aber so in mir und ich wollte es unbedingt. Und dann habe ich gebetet und der Herr hat nicht geantwortet. Auf alle meine Gebete kam gar nichts, Schweigen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, Herr, warum antwortest du nicht? Ja? Soll ich jetzt da hingehen oder nicht? Und der Herr hat gesagt, ja, du hast doch schon entschieden. Was soll ich dir sagen? Du willst gehen? Und wenn ich dir was anderes sage, dann wirst du nur sauer sein. Und warum jetzt nicht, ja? Und dann brauche ich dir ja nichts sagen. Ich will nicht, dass du dich über mich ärgerst. Dann geh. Und dann, das hat mir die Augen geöffnet zu erkennen. Ich habe meine Wege, obwohl ich denke, ich mache so viel für den Herrn, ihm noch gar nicht völlig anvertraut. Dieser Gehorsam war irgendwo noch begrenzt. Wenn dann es an den Punkt kommt, wo ich sage, da geht's mir jetzt gegen den Strich, um es mal so zu sagen, dann will ich nicht mehr, dann rebelliere ich. Dann sage ich nein und warum, ja? Dann kann ich nicht mehr folgen. Und ich gemerkt, da gab's noch was in mir, das so doch dem Herrn widerstanden hat. Und dann habe ich gemerkt, warum mache ich das eigentlich? Irgendwo wurde mir dann bewusst, ist das so viel kostbarer, als dem Herrn zu folgen? Wenn ich meine Wege wähle, bringt es mich weiter, als wenn ich sage, Herr, ich wähle deinen Weg? Kann ich ihm eigentlich nicht vertrauen? Habe ich nicht schon genug erfahren vom Herrn, dass ich nicht sagen kann, Herr, ich vertraue dir, so wie du sagst, ist gut. Und wenn es auch gegen meine Wünsche geht mal, wenn es auch nicht dem entspricht, was ich gerne hätte, sage ich nicht trotzdem Amen. Und irgendwo wurde mir das bewusst. Und dann habe ich gesagt, Daniel, du musst eine Entscheidung treffen. Was willst du denn? Und dann habe ich gesagt, Herr, ich will deinen Weg. Denn ich will am Ende da sein, wo du mich haben willst. Ich will am Ende mit dir auf dem Thron sein. Ich will mit dir herrschen können. Ich will das nicht verpassen. Führ mich in dein Land. Erfüll mit mir deinen Plan. Und alles andere, ja, dann ist es Kot. Dann ist es halt nichts. Was halte ich denn sonst fest? Und das war so ein Punkt, ich kann euch sagen, als ich das vor dem Herrn so sagen konnte, ich mir, da ist ein Knoten in meinem Christenleben geplatzt. Ich habe wirklich diese Befreiung gespürt, die Befreiung von meinem Selbst. Weil ich gesagt habe, mein Selbst ist mir egal. Ich höre nicht mehr auf mein Selbst. Ich will dem Herrn gehorchen. Und zwar ganz. Ich will da keine Kompromisse mehr machen. Und an dem Punkt habe ich gemerkt, das war für mich ein Gehen durch den Jordan. Da das war so eine Jordan-Erfahrung. Da hat das Alte wirklich noch gesagt, das ist beendet. Ich gehe jetzt einfach mit dem Herrn und was immer kommt, das nehmen wir ein. Und ich muss euch sagen, deshalb sage ich das auch, von diesem Zeitpunkt ab habe ich den Geist ganz anders erlebt. Von diesem Zeitpunkt ab war die Leitung des Herrn täglich erfahrbar. Da war der Geist befreit. Und ich habe gemerkt, jetzt bin ich plötzlich für den Herrn brauchbar. Der Herr kann mir Dinge zeigen. Und wir, ja, es geht rein in dieses Land. Hier, wir machen nicht mehr Wüstenerfahrungen, wir nehmen Dinge ein. Wir sind mit dem Herrn, erfüllen seinen Plan. Und es kommt dann einfach, weil wir einfach bereit sind dafür. Ja. Und Herr Jesus, wir brauchen diesen Schritt. Das kann niemand für uns machen, das kann keiner dir sagen. Da will der Herr uns aber hinführen. Er wirkt mit uns. Das Gute ist, er lässt uns ja nicht. Er lässt uns auch nicht alleine da in der Wüste. Er ging weiter mit dem Volk bis an den Punkt. Und das heißt, bis der letzte von denen, die rebelliert haben, gestorben war. Ja. Und so in uns auch manchmal muss auch die letzte Bastion für den Feind manchmal noch fallen. Dann sagt er, jetzt können wir reingehen. Und Herr Jesus, ja, Amen, dann kommen wir wirklich in diese reiche Erfahrung auch von Römer 8. Ja. Und erleben die Freiheit des Geistes und diese Herrlichkeit. Amen. Ja, Herr Jesus, jetzt möchte ich noch einen Punkt sagen zu Punkt C, dieser Wandel im Geist. Ja, wir haben gesehen, es ist kein Folgen einem Gesetz, einem Gehorsam einem Gesetz, sondern einem lebendigen Herrn und Geist in uns. Und das macht die Sache ein bisschen schwierig. Denn bei einem Gesetz ist es sehr einfach, was ich tun soll. Das kann man äußerlich ganz klar beschreiben. Du sollst hier jetzt nicht stehlen oder vielleicht machen wir uns auch selber Gesetze. Du sollst in jede Versammlung gehen. Du sollst jeden Morgen deine Morgenwache machen. Du sollst Evangelium predigen, du sollst. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, ja. Aber dennoch, ja, es ist etwas anderes, dem Geist zu folgen. Ich kann euch auch sagen, nach diesem Punkt, wo ich so gesagt habe, Herr, ich folge jetzt einfach nur dir, konnte der Herr mir zeigen, wie viel ich eigentlich nur einem Gesetz gehorsam war. Ja, ich dachte oft abends vor dem Schlafengehen noch eine Stunde beten zu müssen. Ja, und bin dann schon auf meinen Knien eingeschlafen. Ja, aber der Herr hat mich berührt und gesagt, geh jetzt schlafen. Ja, wisst ihr, dann betest du und dann sagt er, jetzt steh auf und geh in dein Bett. Ja, dann war ich gehorsam. Amen. Und ja, der Herr sagt auch manchmal, jetzt bete, aber der Herr ist da anders. Meine Religiosität dachte ich, ich tue nicht genug für den Herrn. Ich bin nicht hingegeben genug. Und ich dachte, ich muss jetzt einfach noch mehr machen, was der Herr gar nicht wollte. Das, was er wollte, ist, dass ich ihm gehorche. Dass diese Freiheit da ist, was er sagt, das zu tun. Und der Herr hat mir dann gezeigt, du, manches, was du machst für mich, will ich gar nicht. Ich will, dass du dir auch eine gewisse Ruhe gönnst für dein Leid, weil ich brauche dich morgen auch noch. Ja? Oder der Herr sagt mir manchmal auf der Arbeit, jetzt ist gut, geh nach Hause. Ja? Und ich denke, ich habe noch so viel zu tun. Und ich will ja auch bin fleißiger Arbeitnehmer, aber da muss ich auch gehorchen. Damit ich auch noch Kraft und Kapazität habe für die Versammlung am Abend. Und nicht im Gebet sitze und vielleicht da bin, körperlich, aber physisch so kaputt, dass ich gar nicht mitkomme. Ja. Das sind so viele Dinge, die ein Gesetz uns nicht lehren kann. Die kann uns aber der Geist lehren. Und er will sie uns lehren. Und wenn wir ihm die Freiheit lassen, wir sehen, es ist so gesund machend, es ist heilend. Das Ergebnis ist Leben und Friede. Das Ergebnis ist kein verkrampftes religiöses Christsein. Ja, das kommt raus, wenn wir noch versuchen, einem Gesetz zu gehorchen. Römer 7. Aber Römer 8 ist so, wir genießen eine Freiheit. Ja. Und wir merken, was auch da gilt es zu gehorchen, aber das Ergebnis ist immer Leben und Friede. Römer 8, Vers 6. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, aber die Gesinnung des Geistes ist Leben und Friede. Ja, was sagen? Noch ein Beispiel. Ich bin jetzt Frau und zwei Kinder. Ja, da ist man, hat man auch Einschränkungen. Und für mich ist manchmal schon die Frage, soll ich in die Versammlung gehen oder soll ich noch meine Frau unterstützen zu Hause mit den Kindern? Oder wie machen wir das? Ja, was ist jetzt dran? Mein Gesetz sagt, geh in die Versammlung. Oder der andere hat ein Gesetz, Familie hat immer Vorrang, ich bleibe immer zu Hause. Wenn die Frau sagt, es muss, die Kinderfamilie, das ist das Wichtigste, nicht das Gebet, nee, ich bleibe bei Familie, da diene ich dem Herrn. Wir müssen den Geist kennen. Wir müssen den Geist kennen. Und ich sage, manchmal ist es dran zu gehen, manchmal sagt er, bleibe. Das müssen wir aber auch kennenlernen. Und dass wir erkennen es am Ergebnis. Wir erkennen, ob das Ergebnis Leben und Friede ist. Es kann sein, ich bleibe zu Hause mit den Kindern und ich merke, Amen, es war einfach, das war das Richtige. Es war absolut notwendig, wenn ich nicht da gewesen wäre, das wäre eine Katastrophe geworden. Ja? Dann weiß ich, Amen, lob den Herrn. Das andere Mal merke ich, ich sitze jetzt da zu Hause und irgendwo merkst du, da ist keine Ruhe. Und du machst nur irgendeine Dummheit. Ja? Die Zeit ist irgendwie plötzlich verpufft. Du denkst, da hätte ich auch in die Versammlung gehen können. Wäre was anderes gewesen. So entdecken wir auch. Wir machen auch Fehler. Wir müssen es lernen, dem Geist zu folgen. Aber lass uns immer darauf achtsam sein, wirkt es Leben und Friede. Ja? Lass uns gesund sein, auch vertrauen, auch keine Angst haben, mal daneben zu liegen. Nicht schlimm, es gibt noch ganz viele Gebetsversammlungen. Ja, dann übe weiter fürs nächste Mal. Und dann achte, wie lernen wir ihn kennen? Weil der Geist, muss ich auch sagen, er spricht nicht immer so direkt. Manchmal ist es wie so, er kommt einfach ein Gedanke und du merkst, der Geist sagt ganz konkret, das ist jetzt zu tun. Auch wunderbar. Manchmal, wir müssen auch empfindsam sein auf die Situationen. Wie entwickelt sich was? Was spricht meinem Bruder, meine Schwester? Was spricht meine Frau? Weil Leben und Friede ist auch nicht nur für uns persönlich. Es muss auch Leben und Friede für die Gemeinde wirken. Auch für den Aufbau, auch in der Familie soll Leben und Friede hervorkommen. Und wenn wir nur so geistig sind und nur ich und der Herr und ich will, wenn ich Frieden habe, dann ist es gut. Das ist nicht gut. Wir müssen auch achten, wie sieht der Friede aus in dem anderen. Gibt es Frieden für den Aufbau? Das ist auch der Geist. Und der Geist wird manche Dinge dir gar nicht sagen, damit du lernst, auf die Geschwister zu achten. Er wird sogar sagen, du musst hören. Und achtsam sein, wie ich in den anderen wirke. Ja, und deshalb ist es gar nicht so einfach. Ja, ich muss sagen, das üben wir und lernen wir. Aber die Voraussetzung ist unsere Bereitschaft. Die Grundhaltung muss einfach sein, ich bin bereit. Und oft müssen wir sogar sagen, es ist, dass der Herr gar nicht von Anfang an gleich sagt, ja, und so wird der Tag. Und das musst du jetzt machen, sondern dann in der Situation plötzlich reagiert der Herr. Und dann muss ich mich schwenken, um bereit sein, flexibel zu sein. Herr, nein, okay, nicht wie ich dachte, machen wir es so. Diese Flexibilität, dem Geist zu folgen, ist auch so entscheidend, damit wir ihn nicht verpassen. Herr Jesus, lobe den Herrn. Ja, lass uns das einfach üben und in der Wirklichkeit leben. Amen.